es geht, glaube ich, gar nicht darum, die Verluste zu begrenzen. Es geht darum, dass du dir bewusst bist, dass Verluste normal sind. Verluste sind normal. Und du musst nur für dich ausloten, finanzmathematisch und finanzpsychologisch, was ist für mich noch in Ordnung und was kann ich aushalten.
Salut Money Penny Nation. Herzlich willkommen zum Teil 2 des Money Talks. Börse und Psychologie im Crash. Was passiert da eigentlich gerade und wie sollten wir uns verhalten und wie auch besser nicht? Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall mal tun und dann den zweiten direkt hinterher schieben. Alles in allem haben wir darüber geredet, was passiert eigentlich gerade an der Börse und warum klaffen Wirtschaft und Börse auch ganz gerne mal auseinander. Aktuell steht ja eigentlich alles wieder auf grün, obwohl Unternehmen rote Zahlen präsentieren. Die Rolle der Emotionen an der Börse, welche Emotionen genau sind das, Psychofalle. Dann haben wir noch über verschiedene Denkfehler gesprochen. 6 Denkfehler, die ihr auf gar keinen Fall machen solltet und schon gar nicht in so einer Krise, wie sie jetzt gerade ist. Und dann hat Ingo noch ganz viel super interessante Sachen zum Thema Risiko erzählt, gerade auch in Krisen, um das Risiko besser einschätzen zu können und auch zu verstehen, dass auch da Emotionen eine größere Rolle spielen als Mathematik. Also viel Spaß bei diesem zweiten Money Talk. Kurze Ankündigung, im Juli, Juli wird es kein Money Talk geben, weil Urlaub, ja, ich mache auch mal ein bisschen frei, fahre auch mal in Urlaub, hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben, ihr kennt das ja. Von daher hören wir uns dann mit dem nächsten Money Talk im August wieder, der auch gleichzeitig 2-jähriges Jubiläum des Money Talks ist. Wir überlegen uns noch irgendwas. Jetzt erstmal viel Spaß bei Teil 2 Money Talk Börse und Psychologie im Crash. So, dann übergebe ich wieder an dich, Ingo. Du hast ja noch einiges zum Thema Risiko. Auch da wieder, ich lege jetzt hier das Bildchen auf, wer das nicht sieht, nicht sehen kann. Bitte auf madamemoneypenny.de/psycho. Da seht ihr beide Bildchen, könnt ihr euch angucken, runterladen.
Genau. Also es geht im Endeffekt darum, wenn man diese ganzen Fehler jetzt beachtet, wie kann man jetzt sich näher dem Thema Risiko an der Börse widmen und richtig widmen. Indem man natürlich erstmal diese ganzen Denkfehler nicht macht oder sie auf jeden Fall beachtet, aber sich vor allem richtig mit dem Thema Risiko beschäftigt. Und dazu ist es wichtig für euch zu verstehen, dass es grundsätzliche Unterscheidungen von Risikoarten gibt, wenn man so ein Risikoprofil macht. Und zwar unterscheidet man da zwischen finanzmathematischen Risiken und finanzpsychologischen Risiken. Also ich werde jetzt immer mal psychologisch und mathematisch sagen. Und zwar die mathematischen Risiken, die könnt ihr euch relativ einfach ausrechnen und die stehen auch fest. Also wenn man da zum Beispiel rechts oben die Risikokapazität hat, dann geht es darum, wie viel Notgroschen brauche ich und wie viel kann ich darüber hinaus anlegen, ohne dass ich meinen Finanzplan dadurch gefährde. Das kann ich mir ausrechnen. Das ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Auch den Risikobedarf kann ich mir ausrechnen. Sprich, wenn ich noch 300.000, 400.000 Euro für die Altersvorsorge brauche und x-tausend Euro oder 100 Euro im Monat als Kapital zur Verfügung habe, dann weiß ich auch, wie viel Risiko muss ich eingehen, damit ich da hinkomme, um an mein Ziel zu kommen. Das heißt, finanzmathematisch habe ich jetzt rational mein Risiko ermittelt. Jetzt gibt es aber eine andere Komponente, nämlich die psychologische Komponente in dem Teil. Und was häufig gefragt wird von Robo-Advisern, von Banken oder auch auf anderen Plattformen, da wird abgefragt, wie ihr im aktuellen Umfeld Risiko wahrnimmt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, vor Corona hättet ihr investieren wollen und man hätte euch gefragt, nach 5 Jahren Hosse, ja, ihr habt keine Belastung in Form von, oder Belastung, aber finanzielle Belastung in Form von Familie, dort Extrakosten, ein Haus finanziert. Das habt ihr alles nicht gehabt und ihr habt gesehen, 5 Jahre ging es hoch und man fragt euch zum Thema Risiko und ihr sagt, hey, ja, warum? Ist doch alles fein. Also so viel Risiko nehme ich gar nicht wahr. Wenn ich euch Mitte März gefragt hätte, wie ihr Risiko wahrnimmt, da würde ich darauf wetten, dass viele von euch das Risiko ganz, ganz anders, auch natürlich aus sozialen Gründen mit dem Umfeld, ganz, ganz anders wahrgenommen haben. Das heißt, die Risikowahrnehmung ist ein schwankendes Merkmal. Und je nachdem, wo ich euch frage, würdet ihr eine andere Anlageentscheidung treffen. Jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, ist das so clever, auf Basis von einem so schwankenden Merkmal eine Anlageentscheidung zu treffen? Tendenz nein, aber ich hoffe, ihr kommt da auch so drauf. Und was man besser machen kann, das ist nämlich dann, wenn man sich damit beschäftigt, wie ist meine finanzielle Bereitschaft zum Risiko? Und diese finanzielle Risikobereitschaft, hier oben links eingeblendet, Die soll im Endeffekt schauen, wie ihr als Person mit den negativen Konsequenzen, unter anderem Verlusten, aber auch mit den angenehmen, den Gewinnen, umgeht. Und dort geht es vor allem dann darum zu schauen, okay, kann ich, also ich kann mir über Natascha zum Beispiel oder auch über Gerd Kommer, was ja auch häufiger vorkommt, erklären, wie groß sind die Verluste. Aber kann ich das im Endeffekt überhaupt aushalten für mich? Und diese finanzielle Risikobereitschaft, die prägt sich schon im Mutterbauch durch Hormone bei euch bis hin zum ersten Ausbildungsweg, also kindlich bis im jugendlichen Alter. Und die von euch, die in dem Bereich ein bisschen unterwegs sind, die werden wissen, das sind Teile eurer Identität. Und jetzt könnt ihr euch erklären, finanzmathematisch, dass das, dass ich so viel Risiko brauche und dass ich auch genügend Notgroschen habe, um das auszuhalten. Wenn ihr aber in eurer Kindheit durch die Erziehung mit Geld oder von euren Eltern, Großeltern Dinge mitbekommen habt, die zum Beispiel dazu führen, dass ihr eher sicherheitsorientiert seid, dann kann das für euch Stress auslösen in dem Moment. Wenn ihr das nicht berücksichtigt, dass ihr in dieser kindlichen Erziehungsphase eben eher sicherheitsorientierter erzogen wurdet mit Geld. Und da muss man sich immer mal die Frage stellen, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei dieser finanziellen Risikobereitschaft, formuliert für euch mal oder beantwortet für euch mal die Frage, um wie viel dürfte der Gesamtwert eurer gesamten Investitionen sinken? Mal unabhängig von dem, was ihr bisher wisst, um wie viel dürfte der Gesamtwert eurer gesamten Investition sinken, bis ihr euch unwohl fühlt? Und jetzt kommt was ganz Spannendes, was Geld da mit einem macht, nämlich Geld hat die Macht im Endeffekt, dass es in euch Emotionen auslöst. Ne? Wir haben es ja vorhin schon gehört, Angst, Gier. Aber an dieser Stelle ist es ganz spannend. Wenn man euch zum Beispiel die Frage stellt, okay, ihr habt 50.000 Euro und man würde euch jetzt die Frage stellen, um wie viel darf der Wert sinken? 10, 20, 33, 50% oder mehr als 50%. Dann habe ich ganz oft das Phänomen bei Kunden, dass die sagen, ja, okay, 33% ist ja für mich in Ordnung. Und dann frage ich immer, okay, was sind für dich 33%? Sind es für dich die Zahl 33? Oder ist es das Geld dahinter? Also in Summe 15.000 Euro um und bei. Und viele sagen dann, ja, nee, es sind, also ich habe mir das so vorgestellt, als wären es 15.000 Euro weniger. Ich hätte dann 35.000 Euro nur noch. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann? Also, oder ich frage dann die Person, okay, und warum dann nicht 50%? Dann sagen die, okay, ja, nee, dann sind es schon 25.000 Euro. 25.000 Euro wäre mir zu viel, das wäre die Hälfte. Okay, jetzt ist euer Depot aber auf 100.000 Euro gestiegen. Ihr habt gesagt, 33% sind für mich noch in Ordnung. Dann sind es auf einmal 33.000 Euro, die ihr Verlust habt. So, und vorher habt ihr noch gesagt, nee, nee, also 25.000 Euro mehr will ich nicht verlieren. Und das, was dann passiert ist, ihr emotionalisiert Geld, unterbewusst vielleicht erstmal. Das heißt, ihr setzt es ins Verhältnis zu, wie lange müsste ich denn arbeiten für 33.000 Euro? Vielleicht auch schon Erfahrung selbst oder über Eltern oder Bekannte, die, die nah an einem waren, über Krisen, die Geld verloren haben. Und auf einmal geht ein ganz anderer Modus in einem los, wo man sich denkt, hey, woher kommt das Ganze eigentlich? Jetzt ist mein Instagram hier gedroppt. Warte, das ist meine Special-Tassen-Konstruktion hier. Dann denkt ihr euch auf einmal, okay, was macht das gerade mit mir? Warum fühle ich mich unwohl, obwohl ich doch weiß, ich muss das eigentlich aushalten? Und das ist an dem Punkt, wo sich Geld bei euch emotionalisieren kann, weil es halt eben so frühzeitig geprägt ist. Und was ganz spannend ist, was viele gar nicht merken, ist, dass man das Wort Geld, da mal ein kleiner Auszug, das haben wir ja auch schon im Mentoring ab und zu gemacht, Natascha, so mit Glaubenssätzen.
Ja, ja, das ist super. Ja.
Macht, wenn ihr das Wort Geld mal mit Ich ersetzt. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel von dir, Natascha, und das ist total toll mit der Community, warum du die Frauen so sehr motivieren kannst. Weil man auf einmal, wenn man Geld mit Ich ersetzt, dann heißt das ja, du motivierst sie zu einem Teil von sich, den sie noch gar nicht kennen. Also total toll. Dann ist es energisch, enthusiastisch und man freut sich, dass man auf einmal einen ganz neuen Teil von sich kennenlernt. Aber andersherum kann das auch sehr, also es ist neu und herausfordernd, weil wenn man den Teil vorher gar nicht bei sich hatte und jetzt sagt, okay, ich habe zum Beispiel letzte Sekunde gehabt, ja, ich habe 50.000 auf dem Bank of Scotland-Konto rumliegen, dazu habe ich gar keinen Kontakt. Die Übersetzung heißt, zu dem Teil von mir habe ich gar keinen Kontakt. Jetzt ziehe ich den zu mir ran, habe mir rational erklärt, dass ich 50% aushalten muss, aber ich habe auf einmal mehr Kontakt zu mir und schwuppdiwupp macht das auf einmal auch was anderes mit mir. Und die ist dann doch nicht so ein hohes Risiko gegangen, sondern hat gesagt, ich gucke mir das erstmal alles in Ruhe an. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, dass auch wenn man sagt, Geld ist für mich Sicherheit, dann heißt es ja, ihr habt Sicherheit an Geld abgegeben. Und das sind alles Dinge, um da mal wieder auf den Punkt zu kommen, die beim Thema Risiko mit reinspielen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu betrachten. Vor allem, und das ist jetzt so ein letzter Punkt, wo ich auch nochmal gerne auf deine Community kommen möchte, da es tatsächlich Forschung gibt, dass Frauen in der Vergangenheit über Generationen ja tendenziell aus Geldangelegenheiten rausgehalten wurden. Hm. Ja, das bedeutet, über Nachkriegszeiten, aber auch schon davor, der Mann ist arbeiten gegangen, hat sich ums Geld gekümmert und die Frauen im Haushalt. Das bedeutet, wenn wir jetzt betrachten, wie sich Risikobereitschaft bildet, habt ihr ja als Frauen tendenziell weniger Kontakt zum Thema Geld gehabt in der Kindheit, dadurch eine geringere Risikobereitschaft. Nicht viel, aber es ist messbar. Und mit dem Wissen darüber ist es ja auch ganz schön und mit deiner Hilfe und mit der Unterstützung und der tollen Community, dass man dort sich selbst ermächtigt, im Kollektiv, aber auch durch seine eigenen, durch sein eigenes Engagement, da auch freier zu werden und nicht unbedingt immer sagen muss, ja, ich bin da eher defensiver, eher risikoärmer. Nein, man kann auch mit dem Bewusstsein und mit dem bewussten Verschieben von Komfortzonen oder auch dem Ändern von der Erziehung, die man da hatte in dem Bereich zum Thema finanzielle Risikobereitschaft, dass man das eben auch verschieben kann und somit auch wiederum besser seine finanzmathematischen Risikoeigenschaften erfüllen kann. Und da könnte ich jetzt stundenlang zu erzählen. Gibt es auch spannende Seminare zu an der Stelle, an der Quelle sieht man es ja, wo wir viel gelernt haben, ist bei Monika Müller, FCM Finanzcoaching. Da gibt es ganz spannende Geldseminare, wo man feststellt, wie viel krass Geld doch mit einem selbst zu tun hat und wo man das immer sagt, ne, als Beispiel, weil wenn ich die Übersetzung vorhin gebracht habe, man sagt immer, bei Geld hört die Freundschaft auf und ich meine, bei Geld fängt die Freundschaft an. Wenn ich das jetzt übersetze, dann heißt es ja, bei mir hört die Freundschaft auf. Das ist halt Bullshit. Also bei mir fängt die Freundschaft doch an. Wenn wir beide zusammen eine Freundschaft haben, dann fängt sie doch bei mir an. Und das finde ich bei ganz, ganz vielen Dingen so, dass das sehr spannend ist, um vielleicht da noch ein Thema ganz kurz aufzumachen, auch das Thema Erben. Ja, das heißt ja im Endeffekt, wenn ich etwas geerbt bekomme, je nachdem, was passiert ist mit dem Erblasser, übernehme ich ja einen Teil von diesem Erblasser. Und wir erleben das sehr häufig, dass man sich gar nicht in der Lage fühlt, in dem Moment das Erbe anzulegen. Und obwohl man ja weiß, ich kann, also ich kenne das Risiko, ich habe mich mit ETFs beschäftigt, aber irgendetwas hindert einen oder man hat Angst, was falsch zu machen. Obwohl man eigentlich selbst weiß, ich kann das. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass Geld viele Eigenschaften von Persönlichkeiten mitbringen kann, die man so aus dem Umfeld hatte oder von einem selbst, was aber nicht heißt, dass es das einen hindern muss. Man muss sich nur bewusst darüber sein und Kontrolle darüber erlangen. Und ich glaube, das ist, um da den Schlusspunkt an der Stelle zu setzen, ich glaube, finanzpsychologisches Risiko hat viel mit Kontrolle erlangen zu tun, Bewusstsein erlangen, wahrnehmen, wie ist man da selbst, um dann eine bessere Entscheidung zusammen mit den finanzmathematischen Aspekten treffen zu können.
Super spannend auch dieses ganze, ich meine, das beackern wir ja auch in meinem Mentoring, ne? Diese ganzen, also Geld in der Kindheit und auch Glaubenssätze. Ich grab mich da gerade auch nochmal ein. Also Glaubenssätze, das ist einfach it. Also wir bestimmen unsere Welt, sehen wir halt nur durch unsere Glaubenssätze. Und genau das ist ja das, was in der Kindheit halt geprägt wird, ne? Also dieses, Geld ist schmutzig, Geld wächst nicht auf Bäumen, Finanzen sind Männersache. Und genau diese Emotion, das hat ja immer was mit Schutz letztendlich zu tun. Ne? Diese, oh, wenn ich das Thema anfasse, vielleicht geht's dann nach hinten los oder dann hat Mama mich nicht mehr lieb oder dann könnte ich einen Fehler machen und dann werde ich bestraft. Und das ist ja so ein riesen Konglomerat.
Total, und da gibt es ja viele Sachen. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, das einfach anzunehmen. Ja. Viele sagen, Geld ist für mich Sicherheit. Dann muss man eigentlich dahin kommen oder man sollte es versuchen zu sagen, oder ich habe Sicherheit mit und ohne Geld. Oder manche sagen ja auch, wenn ich weniger Geld habe, dann ist das für mich existenzbedrohlich. Also wer stirbt denn, wenn er weniger Geld hat? Das ist ja Quatsch. Mhm. Ja, also ich existiere ja mit und ohne Geld. Und ich glaube, das sind viele, viele spannende Dinge, so wie du es auch sagst, die da einen prägen. Und Geld wächst nicht auf Bäumen. Also es wäre doch toll, wenn ich auf Bäumen wachsen würde. Überleg mal, wir würden alle auf Bäumen wachsen. Ja, stimmt. Wäre total schön. Und Ja, total spannendes Thema. Und Geld ist aus unserer Erfahrung ein super einfacher Zugang über ETFs. Ne? Und wie erwähnt, ich glaube, das ist auch da, wo du die Mädels so gut mit und auch mich und auch andere mitziehst. Ich glaube, da einfach aufzuwecken und zum Teil zu sich zu kommen, zu dem man vorher keinen Kontakt hatte, das ist total schön.
Ja, glaube ich auch. Das hast du echt gut gesagt, zu so einem Teil zu kommen, den man vorher nicht, also der so ein Anhängsel immer war, ne? So wie so, da ist wie so ein dritter Arm irgendwie hinten, ja, da hinten ist noch irgendwie was, aber eigentlich will ich das gar nicht. Ich hol den doch nach vorne, hast du drei Arme, ist doch mega cool, kannst doch viel mehr Sachen machen.
Ja, ja.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein weitreichendes Thema und auch das, was du gesagt hast, mit diesem Geld durch Ich ersetzen, ne? Das ist ja mindblowing, finde ich. Zu sagen, Geld ist Sicherheit. Ja, dann hast du anscheinend Sicherheit an Geld abgegeben. Also das ist, ja, finde ich echt cool. Ja, da können wir wahrscheinlich nochmal 13 andere Money Talks nochmal zu machen. genau, ja, ansonsten würde ich dann auch schon zu den Fragen gerade übergehen. Ich mache nochmal einmal ein kleines Recap, worüber haben wir heute gesprochen. Was passiert eigentlich gerade an den Börsen und vielleicht auch bei euch emotional und warum eigentlich? Corona-Crash und so weiter geht runter, geht es wieder einigermaßen hoch. Wir haben gelernt, dass Gier und Angst plus Erwartungen eigentlich komplett die Kurse prägen und auch unser Verhalten an der Börse, wenn wir zittrig sind, was wir nicht sein wollen. Dann hat Ingo euch die schöne Grafik erklärt, diese Psychofalle an der Börse, wo ihr nicht reingeraten wollt, weil ihr sonst immer genau das Falsche macht mit Kaufen und Verkaufen. Das ist dann auch noch teuer. Dann hatte ich noch kurz über Denkfehler erzählt. Das war Fear of Missing Out. Dann der zweite Bestätigungsfehler, also Confirmation Bias. Dann Home Bias, ja, nicht immer nur auf den deutschen Markt gucken und sagen, das ist jetzt der beste Rückschraubfehler, Hindsight Bias, in der Review ist immer alles einfach zu erklären. Overconfidence Bias, nur weil du einen Shot geliefert hast, heißt es nicht, dass du jetzt komplett hier die Heldin bist. Und Herdenverhalten, nicht einfach der Herde blind hinterherrennen. Ja, und dann haben wir noch ganz viel von Ingo netterweise über Risiko gehört, Risikobereitschaft, was natürlich auch ein hochemotionales Thema ist. Also ihr seht, die Börse ist und Geldanlage ist gar nicht so rational, wie man das immer denkt. Und deswegen sind wir Frauen ja auch so gut darin, in Börsenangelegenheiten, gute Anlegerinnen, weil es eben auch sehr viel um zwischen den Zeilen, Fingerspitzengefühl geht. Und vor allem, weil wir tendenziell auch unsere Hausaufgaben machen. Und das gehört einfach mit dazu. In der Vorbereitung liegt alles, hatte Ingo ja auch schon gesagt, nicht einfach losrennen und sich dann direkt eine Zerrung holen beim Marathon, sondern Hausaufgaben machen, ein bisschen studieren, sich gut ernähren, gut trainieren, gutes Rüstzeug haben, gute Laufschuhe und so weiter. Und genauso müsst ihr es halt in Finanzfragen auch machen. Und gerade in solchen Zeiten eben genau nicht durchdrehen. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Fragen, die noch kamen. Und zwar die erste ist, vielleicht kannst du da mal mit einsteigen, Ingo, wie verhindert man nicht am Ende doch panisch und kopflos zu handeln?
Ja, indem man tatsächlich das versucht anzugehen, was ich gerade beschrieben habe. Also ich glaube, Risiko ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor an der Stelle, also dass man sich darüber bewusst wird, finanzmathematisch, was kann ich aushalten, sprich Notgroschen zu bilden, ne, wie du auch schon gesagt hast, keine Schulden zu haben, um halt zeittechnisch den nötigen Puffer zu haben. Ich glaube, das ist das Einige, was sehr wichtig ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht in Zeiten von Corona und ich muss an mein Depot dran, dann ist das ungünstig, kann man da nicht ändern, aber das sollte also vermieden werden, dass man also in dem finanzmathematischen Bereich das einhalten kann und dass ihr beim Risiko halt das richtig ermittelt habt. Wir können ja eventuell mal nachdenken, Natascha, ob wir gegen einen kleinen Obolus das Risikoprofil mal anbieten, was wir sonst ja nur exklusiv den Money Pennies anbieten, können wir mal überlegen. Mhm. Aber das an der Stelle, glaube ich, richtig zu ermitteln, ist sehr wichtig. Und was dann hinzukommt, ist, macht die Push-Nachrichten aus in solchen Momenten, wenn es richtig runtergeht an den Börsen. Und auch ganz spannend, guckt einfach nicht rein ins Depot. Es gibt ganz, ganz spannende Statistiken, dass wenn man zum Beispiel 100% MSCI World Emerging Markets hat, dass wenn man nur einmal im Jahr reinschaut in sein Portfolio, zu 50% ein neuer Höchststand erreicht wurde. Guckt ihr einmal im Monat rein, ist das nur zu 20% der Fall und viel, viel häufiger auch der Fall, dass ihr einen neuen Tiefstand habt. Wenn ihr täglich reinschaut, ja, also das ist ja eine emotionale Achterbahnfahrt, wie wir gerade schon gesagt haben. Also versucht euch da an den Stellen auch vielleicht ein bisschen auszutricksen, indem ihr sagt, pass auf, ich suche mir spezielle Medien raus, die ich konsumiere, wo ich weiß, das hat eine neutrale Meinung. Ne? Also unsere Kanäle von dir, Natascha, von Maiwerk, ich finde immer noch Markus Koch sehr spannend, muss ich sagen. Und da glaube ich speziell, wie jetzt auch in Corona-Zeiten, wie vorhin gesagt, sich nur spezielle Kanäle wahrzunehmen, die anderen nicht komplett zu ignorieren, aber um es dann passend einordnen zu können, und macht einfach die ganzen Push-Nachrichten aus, weil wie Costolani sagt, macht einen Dornröschenschlaf, ihr wacht, also ne, wie ein Beispiel, also wir haben uns im Januar zum Money Talk hier getroffen und jetzt wird der DAX, auch wenn es jetzt nicht exemplarisch ist, ungefähr gleich. Also hättet ihr einfach 3 Monate mal unabhängig von Corona, hättet ihr einfach nichts gemacht und hättet gar nicht drauf geschaut, dann würdet ihr keine Veränderung feststellen. Macht ja bei einer Immobilie auch keiner. Bei einer Immobilie guckt ja auch nicht jeder jeden Tag auf die Immobilienpreise und sagt, hey, meine Immobilie heute 500.000, morgen 450.000. Ja. Sondern man geht hin und sagt, 2000 gekauft, 2020 500.000, jetzt 1 Million. Ja, super. So, und so müsst ihr es auch bei der Kapitalanlage eigentlich machen.
Stimmt, ne? Das ist so ein bisschen dieses, das ist natürlich einfach, bei Aktien so drauf zu gucken, weil man da natürlich immer den Realtime-Modus hat. Ja. Aber stimmt, bei Immobilien macht es ja auch keiner. Ja, und du hast absolut recht. Wer jetzt von Januar bis jetzt nicht reingeguckt hat, die ganze Zeit, hat eigentlich gar nichts mitbekommen. Ist jetzt ein bisschen
mehr. Aufgefallen. Also wenn du die Immobilienaktien anschaust, dann werden die Preise auch gefallen sein, ne? Weil weniger gekauft haben. Also ich habe noch keinen Immobilien-Eigentümer gehört, der gesagt hat, jetzt habe ich weniger in dem Bereich. Ne?
Jetzt aber schnell. Schnell alles verkaufen. Ja.
Also das ist schon sehr spannend.
Ja, die nächste Frage, wieso raten Profis zum Verkauf, wenn Aussitzen besser ist? Naja, da würde ich mal die Frage stellen, was ist das denn für ein Profi? Wie definierst du Profi? Also wenn wir jetzt Profi übersetzen mit Dirk Müller, dann kann ich dir genau sagen, warum der das sagt. Weil er nämlich möchte, dass du in seinen Fonds investierst. Also schaut da bitte darauf, was ist das für ein Profi? Und was hat der davon, wenn ihr vielleicht verkauft und in seinen Fonds investiert oder sein tolles Tsunami-Buch kauft oder was auch immer? Also Profis raten nicht zum Verkauf. Ja, Profis, also wer ein wirklicher Profi ist, hält eigentlich die Klappe, aber wer natürlich davon lebt, in den Medien zu sein und mit immer einer Headline und Clickbait und jetzt, ja, und der sagt dies und der sagt das und jetzt sagt er das. Ja, natürlich müssen die, also die brauchen ja auch immer mehr oder immer krassere Überschriften oder Headlines und Büchertitel, um überhaupt noch durchzudringen durch diesen Dschungel
an Crash-Nachrichten.
Ja, genau. Und auch dieses, die Leute werden ja nicht mehr aufmerksam, ne? Also die Aufmerksamkeit, um die Aufmerksamkeit von uns zu bekommen, da muss es schon irgendwie, keine Ahnung, muss schon was wirklich Krasses passieren, dass wir dann auch drauf reagieren. Von daher, ja, du hast recht, Aussitzen ist besser, ist immer besser, wenn man buy and hold, vor allem breit diversifiziert, investiert mit dem Ziel Altersvorsorge, Vermögensaufbau. Und schau da nochmal ganz genau hin, was das für Profis so sind und was die davon haben.
Und vor allem, wenn man um die Risiken weiß, ne, das ist ja mal wichtig. Also wenn es ein totaler Laie wäre, der sich null, nada, niente damit beschäftigt, ne, vielleicht ist er sogar besser aufgehoben in dem Fonds, weil der, wie beim Marathon-Beispiel, definitiv vorher auf der Strecke verreckt und so hat er jemanden bei sich stehen, der sagt, nee, pass mal auf, lauf mal nur 2 km/h, dann kommst du schon an. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und ne, wie du schon passend sagst, die sagen ja nicht Verkauf, die sagen zu 70%, denke ich, dass es nochmal neue Tiefstände gibt. Zu 30% denke ich, es könnte aber auch hochgehen. Ja, toll. Also zu 51% denke ich, es geht hoch. Zu 49% denke ich, geht es runter. Viel Spaß bei der Entscheidung, was du damit machst. Also, sorry, dann kann ich auch sein lassen.
Ja, dann brauche ich auch gar nichts sagen. Ne? Kann dann keiner was mit anfangen. Ja. Wie kann man Verluste begrenzen, Ingo?
Tja, gar nicht. Also man sollte das richtige Werkzeug am Anfang haben. Das heißt, wenn ich gehe auf eine Reise, dann sollte ich wissen, wie lang ist die Strecke. Ich kann an meinem Auto schauen, dass ich Airbags habe. Ich sollte auf einer Autobahn fahren, die Leitplanken hat, wo ich weiß, wenn es mal ein bisschen durchgeschüttelt wird beim Unfall, dann falle ich nicht direkt 300 Meter die Böschung runter, sondern ich kann mich mal kurz schütteln und dann weiß ich wieder, es geht nach vorne. Im Notfall hole ich den ADAC in Form von Bloggern, YouTubern, wie uns. Und es geht, glaube ich, gar nicht darum, die Verluste zu begrenzen. Es geht darum, dass du dir bewusst bist, dass Verluste normal sind. Verluste sind normal. Und du musst nur für dich ausloten, finanzmathematisch und finanzpsychologisch, was ist für mich noch in Ordnung? Und was kann ich aushalten? Und dann geht es nicht darum, Verluste auszuloten, weil es gibt zig andere Artikel, die sagen, okay, Markttiming betreiben. Ein Kunde von mir hat es gemacht. Er hat am 20. März verkauft und hat gesagt, ich steige später wieder ein, wenn es günstiger ist. Jetzt kam er auf mich zu und sagt, ja, wir müssen uns einen Plan machen, wie wir jetzt wieder reingehen.
Wird ja nicht mehr günstiger.
Also ja, es bringt dir gar nichts, darüber nachzudenken, wie du die Verluste begrenzen kannst, weil was ist denn die Folge daraus? Die Folge daraus ist doch, dass du auch wieder schauen musst, wenn ich den Verlust begrenzen will, wann gehe ich wieder rein? Und das Timing wird meistens nicht funktionieren. Das schaffen schon die Experten nicht. Warum sollst du es schaffen?
Plus auch definiere Verluste, ne? Weil eigentlich, also Verlust ist halt erst, wenn ich es verkauft habe. Ich habe überhaupt gar keinen Verlust erlitten. Ich habe nichts, also ich habe 0 Euro Verlust gemacht in der ganzen Krise, weil ich einfach meine Aktien-ETFs gehalten habe, weil ich weiß, dass die in den nächsten Jahren, jetzt weiß ich vielleicht ja so auch schon seit Wochen wieder vorbei oder in Wochen wieder vorbei, der Spuk, weil die langfristig steigen werden. Dass, also wenn unsere Welt nicht verschwindet oder ein riesengroßer Krieg ausbricht oder irgendwas ganz, ganz Furchtbares passiert, wovon ich nicht ausgehe, weil so möchte ich einfach nicht leben, dann habe ich damit am Ende ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Vor allem das Beste ja auch im Vergleich zu allen anderen Optionen. Also und Verlust machst du ja erst, wenn du mit Verlust verkaufst. Ansonsten ist ja überhaupt nichts passiert. Ja, mein Depot war zwischendurch auch mal rot, aber ich habe doch keinen Euro Verlust gemacht, weil ich habe nicht verkauft. Ganz einfach. Also
du hast nachgekauft.
Genau.
Du kannst deine Verluste, wenn man sie Verluste nennt, wir würden es lieber Wertminderung nennen, aber du kannst deine Wertminderung mindern, indem du sagst, ich kaufe unten nach. Das würde gehen.
Genau, ja. Also so habe ich es zum Beispiel gemacht. Jetzt nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich sowieso meine Sparrate da irgendwie durchziehe. Und also bei mir war es zwischendurch mal rot und dann auch sehr, sehr schnell wieder komplett im grünen Bereich. Ich bin schon lange wieder im grünen Bereich, weil ich halt dann nachgekauft habe. Ich dachte, oh, jetzt ist irgendwie ein schöner Tiefpunkt. Darauf hast du ein bisschen gewartet. Ich hatte dann noch so ein bisschen was Steuersachen und so weiter, die ich zur Seite gelegt habe und dann halt investiert habe so. Von daher bin ich schon seit, also ich war eine Woche im roten Bereich, danach ging es eigentlich direkt wieder positiv weiter. Okay, jetzt noch, wir können auch noch mal die letzte Frage, oder nee, ich hatte hier noch einen spannenden Kommentar auf YouTube. Du sagt, hallo, ich habe eher Probleme in Bullenmärkten zu kaufen, habe heute gefühlt zu teuer meine Sparrate durchgezogen. Tja, was können wir dafür Beistand leisten?
Tja, ich hab das Gefühl, zu teuer gekauft zu haben. Das heißt, du hast zu viel von dir bezahlt. Das ist ganz an der Stelle die Übersetzung. Also, wir haben ja in den meisten Fällen immer Bullenmärkte. Also wir haben häufiger Bullenmärkte als Bärenmärkte. Das heißt, was ich an deiner Stelle machen würde, ist einfach mit der Realität zu leben und zu sagen, dass Bullenmärkte normal sind. Und ich stelle mir ein bisschen die Frage, was steckt dahinter? Also für mich hört es sich fast so an, als wärst du ein bisschen verdrossen gewesen, dass du nicht ganz unten gekauft hast. Mich hat keiner angerufen bei 8.000 im DAX, soll ich jetzt kaufen? Und ich weiß noch vor 4, 5 Jahren, wie alle meinten, oder noch vor 2, 3 Jahren, 2009, da hättest du kaufen müssen an der Stelle, das habe ich gewusst. Ja, Schwachsinn. Also die wenigsten haben da gekauft. Und ich glaube, ich würde an der Stelle mich gar nicht mit dem Thema Bullen- oder Bärenmarkt beschäftigen, sondern zu sagen, Risiko, Wissen, Anlagezeitraum, vernünftige, kostengünstige Anlageinstrumente, die du verstehst und dann laufen lassen. Ob Bullenmarkt oder Bärenmarkt ist für dich egal. Innerhalb von 20 Jahren Anlagezeitraum, ich weiß jetzt nicht, wie lang deiner ist, innerhalb von 20 Jahren Anlagezeitraum wirst du wahrscheinlich zu 70, 80, 90% Bullenmärkte haben. Und du wirst damit deine Rendite machen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber du wirst im Schnitt, egal mit welcher Aktienquote, damit mit Plus rausgehen. Und so einfach kann es sein. Ich würde mich damit gar nicht belasten, den besten Zeitpunkt jetzt nicht gefunden zu haben oder womöglich zu teuer eingekauft zu haben. Wenn wir 3 Monate weiter sind und der DAX bei 14.000 steht und der Nasdaq bei 15.000, ja, ich übertreibe jetzt mal, dann wirst du sagen, ja, gut, dass ich gekauft habe.
Genau. Und, ja, das ist genau das.
Du weißt es einfach nicht. Von daher lehn dich zurück, lass das Geld für dich arbeiten. Es wird in 10, 20 Jahren höher stehen. Es gibt mehr Menschen auf der Welt. Es gibt mehr Geld auf der Welt. Die Technologie schreitet immer weiter voran, wie man jetzt gesehen hat. Unternehmen steigen empor, die vorher nicht so groß waren. Und das wird zu Wirtschaftswachstum führen. Und die Kurse werden damit höher stehen als vorher.
Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, so dieses What if, also sich Gedanken um Dinge zu machen, die man eh nicht kontrollieren kann. Ne? Das habe ich, also ist halt schwierig, aber es ist sehr befreiend, wenn man sich überlegt, ich kann sowieso nichts dran ändern, also brauche ich auch nicht drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist.
Oder? Aber langfristig spielt die Bank für mich, das ist ja mal das Schöne. Ne? Also du weißt halt, eigentlich brauche ich, also gerade wenn ich nichts mache, gewinne ich langfristig.
Ja, genau. Ja,
ich brauche eigentlich nur jeden Monat einmal so auf den Roulette-Tisch was draufpacken und weiß, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit langfristig gehe ich als Gewinner hervor. Ist doch super, ja. Die Bank vorher rausschmeißen, ja, im Casino.
Voll easy. Genau. Okay, jetzt hier ist noch eine Frage von Facebook von der Heide. Sollten wir nicht auch Trump und die bevorstehende Wahl im Auge behalten? Ist es besser, davor oder danach zu investieren? Tja, Heide, wenn du ganz genau weißt, wie die Wahl ausgeht und wenn du ganz genau weißt, wie dann die Börsen darauf reagieren und wann, dann warte noch. Aber weißt du doch gar nicht. Was ist jetzt da schon wieder, was würdest du daraus jetzt ableiten? Was ist deine Theorie? Dass ich bis zur Wahl warte, weil Trump nicht gewinnt und dann gehen die Börsen runter, damit ich dann einkaufen kann? Oder sage ich, ich warte noch bis zur Wahl, weil ich gehe davon aus, dass Trump gewinnt und dass die Börsen dann trotzdem runtergehen? Also was hängt da dran? Es ist vollkommen Schnuppe. Es ist egal, du weißt es nicht. Was machen denn dann die Börsen?
Genau, es gibt ja schöne praktische Beispiele. 2016 war so ein Jahr, und es wird so ein Jahr dieses Jahr sein, wo aktive Fondsmanager richtig auf die Schnitt bekommen, weil viele noch am Seitenrand stehen. Und so war es 2016 auch. Vielleicht einige von euch werden sich erinnern, was dort war. Brexit und Trump-Wahl und sogar am Ende noch Italien. Der Brexit passierte. 3 Monate später standen wir höher als vorher. Non-Event. Trump wurde gewählt, vollkommen überraschend. Der Markt ist 5-6% niedriger gestartet. Am Ende des Tages standen wir in Amerika, zum Beispiel bei kleinen unterbewerteten Unternehmen, sogar 7-8% höher. Ich weiß nicht, aber 5-6% höher. Also, weil dann Steuerreformen gespielt wurden. Ja, alle denken, oh shit, Trump. Und wenn der da ist, dann geht die Welt unter. Vielleicht tut sie das auch noch in Amerika gerade. Aber gut, der ganze Sinn dahinter ist auf jeden Fall Steuerprogramm für die Börse positiv, ja, Steuererleichterung. Und schwupps stand das ganze Ding höher. Und am Ende des Jahres, trotz Brexit, trotz Trump-Wahl, standen wir höher. Das heißt, selbst wenn du versuchst, diese Events zu timen, das alleine ist schwierig. Du weißt aber auch gar nicht das Ergebnis. Das wäre genauso, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, ja, ich weiß, in 3 Monaten kriege ich die Grippe, was soll ich jetzt tun? da wird der keine Antwort für haben. Ja, der wird sagen, ernähr dich gesund. Bei uns heißt das Risiko, Wissen, kostengünstige Anlageinstrumente, Zeit und gib ihm.
So, eine letzte Frage von Nima Boy, YouTube. Hey ihr zwei, was haltet ihr davon, mit 48 Jahren für die spätere Rente noch in ETFs zu investieren? Sehr viel. Top, do it. Also genau, da schreibt direkt Marlies, da sind ja noch fast 20 Jahre, warum nicht? Also Anlagezeitraum reicht locker, alles easy mit 48 Jahren, besser später als nie. Du bist immer noch jung, 20 Jahre bis zur Rente, ja okay, aber wenn du überlegst, wie lange du sogar noch lebst, da kannst du wahrscheinlich nochmal 40 Jahre on top machen. Also eigentlich statistisch gesehen hast du erst die Hälfte deines Lebens rum. Lohnt sich da auch noch Geld zu vermehren. Plus, meine Gegenfrage ist ja immer, was ist denn die Alternative?
Ja.
Es gibt halt keine. So, sei denn, du willst jetzt groß in Immobilien machen. Es lohnt sich auch.
Vielleicht auch ermutigend. Ich hatte vorhin noch ein Gespräch, kurz vor diesem Podcast, mit einer Kundin, die war 83.
Oh,
und
cool.
Die hat genug Notgroschen für sich gebildet und verbraucht ihn innerhalb der nächsten 5 Jahre und kann auf den Zeitraum, kam sie über ihren Sohn drauf, noch Geld anzulegen. Und selbst die hat das Thema verstanden und die legt jetzt mit 40% Aktienquote in ETFs an. Also mit
83 Jahren.
Das 83,
ach, mein Herz, ist doch, das schön.
Ja, 83. Doch, die ist 35er Jahrgang gewesen. Überleg mal, die hat sich immer noch im Zweiten Weltkrieg und legt jetzt noch in ETFs an. Traumhaft.
Das ist cool. Das ist eine sehr coole Frau.
Ja.
Muss eine sehr coole Frau
sein. Die ETF-Oma, nicht die
Aktien-Oma. Ja, genau, die ETF-Oma. Vielleicht machen wir einen Podcast mit ihr.
Ja, sie mag auch Katzen.
Bestimmt spannend. Sie mag auch Katzen. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Ich sehe jetzt erstmal keine Fragen hier. Ansonsten könnt ihr die auch gerne weiter noch irgendwo unter Facebook schreiben. Dann gucken wir später nochmal durch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Money Talk zum Thema Börse und Psychologie. Ich hoffe, wir haben es ganz gut darstellen können, welche Emotionen da so mitwirken, wie ihr da rauskommt aus diesen Denkfehlern, aus diesem Emotionenwirrwarr. Bottom line, keep calm and buy and hold, ja, also bleibt eurer Strategie weiterhin treu. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, da irgendwas großartig dran zu ändern. Wenn überhaupt, wenn ihr merkt, oh, ich gerade irgendwie doch so ein bisschen kurz vor Panik, weiß immer noch nicht so richtig, obwohl die Show jetzt wahrscheinlich schon vorbei ist, aber wer weiß, vielleicht kommt noch eine zweite Welle, besinnt euch darauf, wenn ihr irgendwas ändern solltet, dann nochmal zurück und schaut euch nochmal euer Risikoprofil an. Das Rüstzeug haben wir euch jetzt schon ein bisschen was dafür gegeben. Ansonsten ist bei Ingo auf Maiwerk auch ganz viele Videos, Podcasts und so weiter. Hört euch das auf jeden Fall sehr gerne an.
Coachings werden auch möglich. Also wenn jemand wirklich große Hürden da hat, natürlich auch unabhängig von Finanzprodukten Coachings anbieten zu dem Thema, wenn man da einfach Blockaden für sich hat. Das geht natürlich auch.
Gut. Perfekt. Ja, dann auch danke an dich, Ingo. War schön, ja. Auch wenn nur digital, aber hat ja ganz gut geklappt bis auf die
andere Schwierigkeit.
Genau, beim nächsten Mal wieder live.
Ja, vielen Dank. Eine Menge Spaß gemacht wieder mit dir.
Schön, mir auf jeden Fall auch. Ich glaube, da haben wir was Cooles auf die Beine gestellt. Euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Mir wurde gerade gefragt, wird das gespeichert? Ja, wird gespeichert, kommt auch als Podcast, Instagram, YouTube, Facebook, überall. Wow. Überall könnt ihr sehen. Und dann euch noch einen ganz, ganz schönen Abend und hoffentlich dann bis bald. Tschüss. Bis dann.
Tschüss.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.